mehr Präsenz auf die Leistungen der Unternehmer wünschen, als irgendwie nur auf diese Verteilungsfragen, die damit irgendwie einhergehen könnten. Der Sohnemann, der auch Pharmazie studiert, gerne was übernehmen würde auf dem Land, eine Apotheke übernehmen würde, aber die haben wir nicht. Und dann sind wir auch bei Versorgungssicherheit. Dann sind wir bei Themen, wo arbeiten die Leute demnächst, wenn sie nicht mehr, ja, ich sag mal, hier im ländlichen Raum ihren Arbeitsplatz in der Nähe haben. Und diese Fragen, wie wird da so eine Nachfolge irgendwann aussehen, sind natürlich überschattet von, wie können wir überhaupt diese Betriebe gerade retten, denen es vielfach wirklich sehr schwer geht, ja. Also mindestens genauso bedenklich, wenn mir beispielsweise Landwirte sehr häufig sagen, also sie können ihren Kindern eigentlich gar nicht empfehlen, die Nachfolge hier anzutreten. Und das habe ich auch schon von Apothekern gehört. Und das ist natürlich was einen dann sehr nachdenklich und traurig stimmt. Auch wenn man vielleicht da mal scheitert mit der einen oder anderen Idee, dann aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Also ich bin auch stolz auf die Unternehmer, die es versuchen und es vielleicht auch mal nicht klappt. Das gehört dazu.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit. Willkommen zu einer neuen Folge von Leave Your Mark. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ja Millionen Jobs eigentlich betrifft, aber in Berlin, vielleicht in unserer Warte, ob nicht ja zwischen großen Schlagzeilen nur stattfindet, und zwar das Thema Unternehmensnachfolge. Und wir sind Freunde davon, dass wir nicht nur immer über die Politik reden, sondern auch mit der Politik an der Stelle. Ich glaube, das Miteinander ist in der heutigen Zeit elementar. Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, beziehungsweise dürfen zu Gast sein, der dieses Thema aus einer Perspektive sieht, der in der Politik selten ist. Dr. Thomas Pauls. An der Stelle frisch gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter aus Wetterau, Wissenschaftler, Finanzexperte und einer, der Politik nicht als Karriere, sondern als Verantwortung versteht. Der Thomas ist jemand, der nicht nur über Modernisierung spricht, sondern sie studiert, analysiert und jetzt aktiv gestalten will. Einer, der aus der Forschung und der Finanzwelt kommt und irgendwann gemerkt hat, wenn wir unser Land verändern wollen, reicht es nicht nur, kluge Papers zu schreiben. Man muss dahin gehen, wo auch Entscheidungen gefallen. Und genau mit dieser Haltung geht er auch an komplexe Themen wie heute unser Thema Nachfolge heran, denn einer seiner Sätze bringt es auf den Punkt, Politik darf sich nicht erst dann kümmern, wenn Probleme sichtbar werden. Und deshalb sprechen wir heute mit dir, lieber Thomas, warum Nachfolge auf der Bundestagsebene kaum vorkommt, obwohl sie auf dem Mittelstand existenziell ist. Und wir schauen darauf, was ja Thomas ganz konkret verändern würde, wenn er vielleicht das Thema morgen politisch in den Spotlight bringen wird. Also vielen lieben Dank erstmal, dass wir da sein dürfen, Thomas.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich interviewen wollt, denn das ist tatsächlich mein erster Podcast, ja, ever. Du hast es gerade schon erwähnt, ich bin ganz frisch in den Bundestag gewählt worden, also politisch da wirklich quer und Neueinsteiger. Und insofern für mich ja heute wirklich eine Premiere. Übrigens, es schneit draußen, auch das eine Premiere für dieses Jahr, aber wir haben alle sicher hierher gefunden, ja.
Ja. Und wir sitzen nicht nur zu zweit hier, sondern auch mein Geschäftspartner Andreas ist mit an Bord heute. Grüß dich, Andreas.
Hey Alex, hallo Thomas. Ja, ich freue mich auch mal wieder dabei sein zu dürfen. Der Grund, warum ich hier nicht so häufig erscheine in Podcasts, wir haben eine doch recht klare Aufgabenteilung oder Rollenverteilung. Alex ist der Außenminister. Ich glaube, das ist jetzt auch sehr stark angekommen. Oder während ich eher die Rolle des Innenministers einnehme, passt ja auch gerade zu dem Politik-Talk, den wir gerade haben.
Genau. Und bevor wir heute irgendwie einsteigen in das Thema, wie fühlt sich's an, frisch in den Bundestag gewählt worden zu sein?
Ja, das ist eine Frage, die bekomme ich öfter. Surreal ist, glaube ich, die einzige richtige Antwort, weil auf der einen Seite ist der politische Alltagsbetrieb so, dass man montags, sage ich mal, dort eingesaugt wird. Dann hat man, ich weiß gar nicht, wie viele Termine das sind, aber Ausschusssitzungen, AG-Sitzungen, natürlich aber auch Gespräche mit Interessenvertretern, mit Kollegen. Dann hat man das Plenum und so weiter und so fort. Und dann wird man da freitags immer wieder ausgespuckt, kommt zurück in die Wetter und denkt sich, oh mein Gott, was war eigentlich diese Woche alles los? Und sag mal, wo es sich dann wirklich toll anfühlt, sind in den Momenten, wo es mal ein bisschen ruhiger ist, wo man da mal im Reichstag oder im Brandenburger Tor oder so steht, mal durchatmen und sagt, boah, was ist das eigentlich für eine wahnsinnige Ehre, die Wetterau hier auch vertreten zu dürfen im Bundestag. Mhm. Aber diese Momente der Ruhe sind tatsächlich selten, die muss man sich eher schaffen, weil wir sonst in diesem Alltagsbetrieb da wirklich aufgesaugt werden. Wir hatten das zum Beispiel letzte Woche Donnerstag, da hatten wir 7 namentliche Abstimmungen, dann kam noch eine 8 um 24 Uhr dazu. Also egal, wo man ist, dann muss man immer rüber ins Plenum laufen, um abzustimmen. Ja, da ist man viel unterwegs und sehr eng getaktet.
Hättest du es dir so vorgestellt?
Wie immer so teils. Also bei vielen Dingen habe ich es mir ziemlich genau so vorgestellt. Bei anderen Dingen muss ich sagen, zum Beispiel habe ich mich selber, als ich eben noch nicht im Bundestag war, öfter auch gewundert, wie kann das eigentlich sein, dass das Plenum immer so leer ist? Und habe das auch eher als ja unschön empfunden. Und jetzt sehe ich halt selber, ja, nee, man hat parallel Ausschusssitzungen, man hat parallel AG-Sitzungen, bei denen man auch verpflichtet ist, da zu sein. Und wenn dann Abstimmungen sind, dann wird die Ausschusssitzung unterbrochen, dann laufen alle zur Abstimmung und gehen dann wieder in die Ausschusssitzung beispielsweise. Also insofern, da ist jetzt ein bisschen mehr Verständnis da. Und bei vielen anderen Dingen ist es doch, ich meine, der Bundestag ist ja sehr transparent. 2 Millionen Besucher im Jahr schauen sich den Bundestag, den Reichstag selber an. Also insofern war da schon eine sehr relativ klare Vorstellung von dem, was mich da erwartet.
Ja. Gab es denn für dich, also wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, seit 20 Jahren bist du ja in der Politik, kann das sein?
Genau, in der Partei.
In der Partei, genau.
Genau.
Gab es für dich irgendwann jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, je nachdem, irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, Moment mal, ich mache jetzt wirklich Politik, also ich bin mittendrin statt nur dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin vom Lebenslauf her in NRW aufgewachsen, habe dann in Köln, in Maastricht studiert, in Gießen dann promoviert, in Frankfurt dann habilitiert. Also ich war immer viel unterwegs und hatte also nie die Zeit vor Ort, mich zu engagieren. Wir wohnen jetzt seit, ich glaube, etwas mehr als 5 Jahre, aber hier in der Wetterau. Und dann habe ich gesagt, okay, es war damals Corona, ich mache jetzt entweder mit Handball weiter oder ich engagiere jetzt mal wirklich mal vor Ort hier auch in der Politik, weil ich das immer machen wollte, aber eben durch das viele Hin- und Her-Gependelei dann einfach nicht geschafft habe. Und so habe ich dann begonnen und sozusagen, und jetzt stehe ich da, wo ich bin. Und ja, irgendwann dann jetzt, als ich dann wirklich sozusagen im Nachzug der Wahl wirklich gemerkt habe, okay, ich fahre jetzt nach Berlin, ich sitze dort in der Fraktionssitzung, gegenüber sitzen Jens Spahn, Friedrich Merz und Co., da haben wir schon gemerkt, so, oh, jetzt bin ich wirklich da, wo die sonst die Tagesschau ist. Und übrigens auch bei der ersten Rede, wenn man sich dann selber sieht, so auf diesem Bildschirm, da kann man irgendwie kaum glauben, dass man selber derjenige ist an der Stelle, wo eben sonst, ja, die wirklich die A-Prominenz dann in der Tagesschau redet und man sitzt, steht da am selben Pult und sieht sich dann auf dem Fernsehdisplay. Das sind schon die Momente, wo man wirklich stuckt und sagt, boah, ja, doch, jetzt bin ich da irgendwo mittendrin, ja.
So mal kurz behind the scenes, interessiert mich total. Wenn man sich dann selber im Bildschirm sieht, ist das dann auch so, dass man sagt, oh, das hätte ich vielleicht anders sagen wollen? Oder
ja, total. Man merkt dann, dass man da an der einen Stelle irgendwie die Krawatte nicht perfekt gebunden war, dass man den Sakko doch hätte auflassen sollen. Also man achtet sofort auf diese Dinge, die keinen anderen Menschen interessieren, weil man aber selber natürlich damit mit sowas dann rangeht, dann merkt man, oder ich habe zum Beispiel bei meiner letzten Rede relativ häufig ans Pult geklopft, wo man dann, was man dann natürlich währenddessen überhaupt nicht merkt, man ist komplett im Flow und danach denkt, ah ja Mist, das musst du jetzt, also man ist da permanent so im Selbstoptimierungsmodus dann, ja, wenn man sich da sieht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte mal direkt mit dir in Berlin bleiben und zwar, wie präsent ist eigentlich für dich im Allgemeinen, aber vielleicht auch in Berlin, je nachdem, das Thema Unternehmensnachfolge? Also wir machen ja diesen Podcast viel mit Nachfolgern, ja. Also sprich, wir sprechen mit ihnen, wir machen es auch mit Senioren, wir haben ein Duo, dass wir mit den Leuten einfach sprechen, wie sie über die Nachfolge denken, wie sie die Nachfolgereise angehen. Heute ist es natürlich ganz anders, weil wir über die Politik ein bisschen mit dir sprechen dürfen. Wie präsent ist das Thema Unternehmensnachfolge?
Ja, es ist wie mit vielen Themen, es ist grundsätzlich natürlich präsent. Also wir wissen, was da sozusagen auf uns zurollt. Wir haben jetzt die Babyboomer, die jetzt mit und mit in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Fairerweise, viele dieser Unternehmer arbeiten ja gerne auch noch weiter darüber hinaus und vielleicht teilweise wollen sie, teilweise können sie nicht so richtig loslassen. Aber eben die Unternehmensnachfolge, diese Themen stehen an. Und was zum Beispiel in Berlin dann häufig beleuchtet wird in dem Zusammenhang, was mich persönlich ärgert, ist, dass das dann einzig auf diesem, ich sag mal, von eher linken Parteien dann auch in Richtung Steuergerechtigkeit, Erbschaftssteuer etc., da werden ja große Vermögenswerte vererbt und da muss man irgendwie was ändern, weil das was Unredliches sei. Das sehen wir als Partei natürlich auch irgendwo anders. Und insofern würde ich mir da etwas mehr Präsenz auf die Leistungen der Unternehmer wünschen, als irgendwie nur auf diese Verteilungsfragen, die damit irgendwie einhergehen könnten. Genau.
Und wenn du jetzt an die Themen denkst, die in Berlin eher dominieren, ganz aktuell natürlich Rente, aber auch Sicherheit, Migration. Ich als Fußballer würde mich interessieren, wie ordnest du das in Ligen ein? Ja, Champions League würde mich sehr wundern, aber ist es auch Kreisklasse C oder irgendwo dazwischen?
Nein, also es ist sicherlich, gerade sind andere Themen einfach wirklich ganz vorne in der ersten Reihe. Das sind übrigens auch, also ich sag mal ganz generell, also bevor wir jetzt sozusagen darüber reden, wie wir die Nachfolgefragen, ja, müssen wir erstmal darüber reden, dass es überhaupt zu einer Nachfolge kommen kann. Die Wirtschaft, also viele der Unternehmen hier auch bei mir in der Wetterau, die stehen wirklich mit dem Rücken an der Wand. Das sind vor allem die Themen, tatsächlich hier in der Wetterau seltener Energie, das ist fairerweise. Wir haben ja viele landwirtschaftliche Betriebe. Aber zum Beispiel auch, wenn wir Apotheken fragen, die ich auch zum Mittelstand zähle, die ächzen über Bürokratie, die ächzen über IT-Systeme der Gematik. Ja, und die haben auch, also das sind ja auch letztlich Nachfolgethemen, weil oft auch da der Sohnemann, der auch Pharmazie studiert, gerne was übernehmen würde auf dem Land, eine Apotheke übernehmen würde, aber die haben wir nicht. Und dann sind wir auch bei Versorgungssicherheit. Dann sind wir bei Themen, wo arbeiten die Leute demnächst, wenn sie nicht mehr, ja, ich sag mal, hier im ländlichen Raum ihren Arbeitsplatz in der Nähe haben. Und diese Fragen, wie wird da so eine Nachfolge irgendwann aussehen, sind natürlich überschattet von, wie können wir überhaupt diese Betriebe gerade retten, denen es vielfach wirklich sehr schwer geht. Ja.
Mhm. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen das NHI-Problem? Das heißt, wir müssen erstmal die Betriebe Bürokratieabbau machen, damit sie einfach auch wettbewerbsfähig bleiben in den einzelnen Regionen, in den, ich nenne es jetzt mal nicht Metropolen, sondern auch gerade in den ländlichen Regionen.
Ja, unbedingt. Also wir haben, und das gilt wahrscheinlich für, also da ist die Wetterau wahrscheinlich auch stellvertretend für den ländlichen Raum. Wenn ich unterwegs bin und frage, wie sieht es aus bei euch mit Fachkräften, mit Azubis, findet ihr genug Leute? Dann kommt mir in der Regel entgegen, nein. Also da fehlt es an Nachfolge ist jetzt hier das falsche Wort, aber eben an den Fachkräften, weil natürlich der ländliche Raum da oft nicht so attraktiv ist. Wir sind hier in der Nähe von Frankfurt, da sind die größeren Firmen, da zieht es dann die Leute hin. Dabei bieten natürlich Mittelständler attraktives Umfeld. Also in der Regel kann ich dort sehr viel schneller, sehr viel Verantwortung auch übernehmen über breitere Felder. Auch in sozusagen muss notgedrungen, weil man ist ja nicht mit 100 Leuten in der Regel in so einem Betrieb jetzt hier, wenn wir jetzt vom kleinen Mittelständler reden, sondern vielleicht mit 20. Also natürlich notgedrungen muss man in alle Bereiche der Firma mit reinschauen. Und das ist sehr attraktiv. Und dennoch fällt es natürlich schwer, hier die Leute zu finden, vor allem wenn die Stimmung halt auch, sage ich mal, so mies ist. Und dann erleben wir oft, dass eben gesagt wird, die Leute würden gerne mehr arbeiten, würden auch gerne sozusagen ihre Arbeitszeit sinnvoll einsetzen, fühlen sich aber dann durch die Bürokratie gegängelt. Oder hier gerade im ländlichen Raum, wenn dann die Firmen sogar mal expandieren wollen, was ja auch immer seltener wird, wo kriege ich ein neues Grundstück, in dem ich bauen kann? Welche Regularien muss ich dafür erfüllen? Und das merkt man hier in den Gesprächen, dass da viele sagen, oh nee, komm, dann lass ich es erstmal lieber sein. Das ist mir alles zu kompliziert, zu teuer und so weiter und so fort.
Das ist aber vielleicht genau der Punkt, ja. Also ich erlebe es jetzt nicht nur hier in der Region, sondern tendenziell bundesweit, dass Unternehmensnachfolge, jetzt mal unabhängig, ob sie intern oder extern ist, je nachdem, deutlich zu spät angegangen wird.
Ja.
Bei genau diese Themen, wie du sie jetzt gerade benannt hast, sagen, okay, ich mache das später, ich habe jetzt gerade keinen Kopf, ich habe nicht die Energie, nicht die Zeit, vielleicht auch die Muse auch nicht, weil es zu anstrengend ist, je nachdem, jetzt anzugehen. Wie denkt ihr da in der Politik drüber? Also gibt es da einen Hebel, den ihr vielleicht auch seht oder über der mit auf die Agenda müsste?
Ja, was natürlich, also jetzt bei der konkreten Frage ist es natürlich schon ein, ich sag mal, allgemein psychologisches Problem. Wir alle denken natürlich irgendwie nicht so gerne in die Zukunft. Okay. Unternehmer tun das schon sehr viel mehr, notgedrungenerweise, als das sozusagen der Durchschnittsbürger macht. Aber auch wir denken ja alle irgendwie zu spät an unsere Altersvorsorge und kümmern uns da zu spät. Und natürlich, warum sollte es Unternehmern da anders gehen? Dafür ist jetzt auch klar, wird es natürlich in der Regel keine großen Awareness-Programme geben. Aber ich sag mal, clevere Unternehmer müssen natürlich versuchen, sich frühzeitig darum zu kümmern, ob es in der Familie bleiben soll. Das ist, glaube ich, hier bei vielen Unternehmen hier der Fall. Oder ob man eben das über den Kapitalmarkt an die Firma verkauft. Kapitalmarkt ist sicherlich ein großes Thema, auf das wir bestimmt gleich noch kommen. Das machen wir in Deutschland viel zu wenig. Hier sind viele Mittelständler, die in den USA schon längst an den Kapitalmärkten wären, sind hier noch immer Unternehmer geführt und vom persönlich haftenden Gesellschafter, der natürlich dann auch das Herzblut an dieser Firma hat, was grundsätzlich eine gute Sache ist und den deutschen Mittelstand ja auch auszeichnet, was aber dann auch wieder, glaube ich, psychologisches für diesen Unternehmer schwerer macht, dann auch loszulassen.
Ja, absolut.
Ja, Thema Awareness, auch spannender Punkt. Glaubst du denn, dass das Thema bei den Unternehmern, mit denen du Kontakt hast, wirklich schon angekommen ist? Vor allem auch dahingehend, welche Folgen das haben kann? Mal vielleicht anekdotisch von uns. Wir erleben es sehr häufig, dass zu stark davon ausgegangen wird, dass Nachfolge sich von alleine regelt.
Mhm.
Ja. Und gerade bei kleineren Unternehmern ist es so, dass das ja ein ganz essentieller Bestandteil der Altersvorsorge ist. Ja. Und das ist nicht bei uns immer so bewusst in den Kundenkreisen.
Also ich erlebe es teilweise in den Gesprächen hier noch so einen Schritt vorher. Und das ist noch, also mindestens genauso bedenklich, wenn mir als beispielsweise Landwirte sehr häufig sagen, also sie können ihren Kindern eigentlich gar nicht empfehlen, die Nachfolge hier anzutreten. Und das habe ich auch schon von Apothekern gehört. Und das ist natürlich was einen dann sehr nachdenklich und traurig stimmt, weil wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen haben, dass es, also im Schritt A für den potenziellen Nachfolger, sei es jetzt innerhalb der Familie oder außerhalb, dann auch irgendwie lohnt, das zu machen. Wenn sozusagen der Eigentümer sagt, hier, ich führe das jetzt irgendwie zu Ende und eigentlich kann sich das gar nicht mehr lohnen mit den heutigen Bedingungen, dass das dann im Anschluss weitergegeben wird, das ist natürlich die große Gefahr. Insofern ist aber auch eine gewisse Awareness da, weil die Unternehmer machen sich schon Gedanken, ist das hier was, was Zukunft trägt, was ich meinen Kindern hinterlassen sollte, was die weiterführen sollten. Natürlich ist der Wunsch da immer da. Also gerade bei landwirtschaftlichen Betrieben, die hier seit Jahrzehnten existieren, vielleicht sogar noch viel länger. Natürlich will man das irgendwie in der Familie bewahren. Wir haben hier 4 Generationen, die teilweise unter einem Dach wohnen. Natürlich wünscht man sich das. Aber da braucht es nämlich vor allem also die besseren Bedingungen, damit es sich A lohnt, das weiterzuführen. Und dann kam vollkommen richtig, dann muss natürlich auch der sozusagen von der Unternehmerseite dann auch dieser Absprung gemacht werden und alles in die Wege geleitet werden. Aber wenn man schon sozusagen dieses negative Grundsetting da irgendwo hat und sagt, das lohnt sich eh nicht und ich würde meinem eigenen Kind das gar nicht mehr empfehlen können, dann, also daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten.
Ich glaube, das ist ja ein sehr guter Punkt. Ich habe letztens von einem Unternehmer gehört und mir hat das Wort ganz gut gefallen, Enkeltauglichkeit. Mhm. Wir wollen unsere Unternehmen so aufbauen, dass sie enkeltauglich sind. Das ist schön, ja. Auf der anderen Seite wächst natürlich jetzt eine Generation auf, die vielleicht sagt, okay, die Marktbedingungen, die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland, ja, Wirtschaftsstandort Deutschland, das ist sehr viel Verantwortung und das wird alles schwieriger. Ich möchte das gar nicht mehr. Wie blickst du da drauf? Wie nimmst du das wahr?
Ja, das leider, also das gibt es ganz sicher. Ich persönlich muss schon sagen, dass im Gespräch gerade mit der neuen Generation, der dann doch so viel Negatives nachgehört, ich eigentlich sehr viel positiveres erlebe, als da so gesagt wird. Also da wird oft gesagt, ja, die neue Generation, die sei nicht so belastungsfähig, die wollen irgendwie einen öffentlichen Dienst. Also ich erlebe das anders. Wir haben ja zum Beispiel hier den Zukunftsraum in Friedberg, da sind wirklich viele Schüler, die dort schon erste Projekte starten, auch mit KI und versuchen auch zu gründen. Das ist jetzt keine klassische Unternehmensnachfolge, aber da ist schon auch der Wunsch da, sich selbst zu verwirklichen und gerade in solche Lücken auch vorzustoßen, die dann die neuen Technologien da auch geben. Wir erleben auch hier in der Wetterau, dass hier Landwirte da sind, die wirklich ganz innovativ unterwegs sind und da auch dann, ich sag mal, biologischen Landbau dann dort auch versuchen zu etablieren und mit neuen Methoden ans Werk gehen. Das ist ja auch wichtig, dass wir da auch eine Innovationskraft reinbringen von Leuten, die dann vielleicht auch nochmal woanders dann doch nochmal studiert haben, was vielleicht die Eltern nicht gemacht haben, vielleicht woanders studiert haben oder auch ganz andere Eindrücke mitbringen in so einen Betrieb, der vielleicht dann doch ein paar Jahre jetzt irgendwie vielleicht so geblieben ist, wie er dann vorher war. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir da, Enkeltauglichkeit ist genau das richtige Wort, das erfordert natürlich auf der einen Seite, dass ein Unternehmen da auch das zulässt, so eine Innovationskraft und so ein Übergabeprozess an die Nachfolge auch, ich sag mal, auch glatt läuft. Also ich glaube, ein Unternehmer, der da nicht so ganz loslassen kann, ist da sicherlich ein Hindernis. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Unternehmer, der das dann schon Jahrzehnte gemacht hat, so erfahren, dass natürlich diese Erfahrung auch nicht ausgeschlagen wird. Also den schmalen Grat, den muss man da irgendwo finden, ja. Mhm.
Ein spannender Punkt, den du gerade gesagt hattest, auf den ich nochmal aufgreifen möchte, ist, dass du selbst ja erlebst, dass eine Generation ja durchaus auch gründen möchte. Also die wollen ja auch hier und da Verantwortung haben. Sehe ich übrigens genauso. Und nichtsdestotrotz würde ich fast sogar schon sagen, kann nicht Nachfolgen auch das neue Gründen sein?
Ja, das kann es. Das ist aber, also auf jeden Fall. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt mal an Diskussionen um Risikokapital in Deutschland denken, dann, sagen wir mal, würde ich mir wünschen, dass das so wäre, aber das ist natürlich ein großes Problem. Also wir haben in Deutschland gerade für junge Gründer, die nicht schon mit sehr viel Vermögen irgendwoher kommen, natürlich ein Problem, woher bekommen die das Kapital? Wir sind immer noch sehr stark bankenfinanziert, insbesondere durch sehr viele kleine Banken. Und da muss man auch sagen, da erlebe ich, dass mir da auch alle Unternehmen jeder Größe sagen, die sind eben da oft nicht so richtig innovationsbereit. Also da gibt's Licht wie Schatten. Aber wenn ich dann mit einer ganz neuen Geschäftsidee komme, noch kein Vermögen habe, das ich dahinter stellen kann, dann fällt das eben diesen Banken oft schwierig zu sagen, ah ja, das ist ein tolles KI-Projekt. Ich verstehe es vielleicht inhaltlich nicht, also kann ich dir da jetzt vielleicht keinen Kredit geben. Also Banken arbeiten natürlich auch dran, da besser zu werden, aber da ist natürlich in Deutschland diese Risikokapitalkultur nicht so da. Und das würde jetzt hier bei einem bestehenden Betrieb auch dann zum Tragen kommen, wenn ich jetzt als junger, gründungswilliger eine tolle Idee habe, wie ich vielleicht einen bestehenden Betrieb auch, ich sag mal, umrüsten, verbessern, innovieren kann. Dann brauche ich dieses Risikokapital. Und das, glaube ich, da ist in Deutschland die Kultur noch nicht breit genug aufgestellt.
Ja, direkt da, woran würde ich gerne mal anknüpfen. Siehst du denn das in diesem Kontext, das Thema Nachfolge, eher als wirtschaftspolitisches Thema oder vielleicht als gesamtgesellschaftliches Stichwort Movement, was man vielleicht in Kraft treten müsste?
Ja. Also wenn ich jetzt gesamtgesellschaftlich sage, dann ist das sicherlich richtig, weil der Mittelstand ist immer noch unser größter Arbeitgeber. Und insofern ist das auch ein wirklich bundesweit extrem wichtiges Thema, dass diese Betriebe eine vernünftige Übergabe auch schaffen und dann auch entsprechend weitergeführt werden können. Das muss man klar so sagen. Also es wäre eine Schande, wenn die alle irgendwie durch ins Ausland verkauft werden würden und dann vielleicht die Arbeitsplätze entsprechend verlagern. Also das muss uns allen klar sein, dass diese Gefahr durchaus real ist und das ja auch seit Jahren teilweise so passiert, dass viele Firmen, man sagt dann zum Beispiel nach China irgendwie verkaufen und dann hier nicht mehr, die Arbeitsplätze eben hier nicht mehr gehalten werden. Auf der anderen Seite muss man schon klar sagen, da herrscht eben auch eine gewisse politisierte Stimmung zu sagen, das sind ja alles die bösen reichen Unternehmer, die ja eh schon so reich sind und die müssen wir hart besteuern. Und das finde ich an der Stelle schwierig. Also da muss es immer drum gehen, da geht es mir und der Union auch drum, dass wenn wir solche Unternehmensnachfolgen regeln, dass wir da auch bei so einem Thema Erbschaftssteuer und dergleichen da immer dafür sorgen müssen, dass ein Unternehmen auch weitergeführt werden kann. Also so weitergegeben werden kann, dass Arbeitsplätze nicht gefährdet sind, dass die Geschäftsmodelle nicht gefährdet werden. Und da gilt es einfach darauf zu achten, dass wir da nicht nachher ein Problem kommen. Und deswegen sage ich, gesamtgesellschaftliche Diskussion ist das auf jeden Fall. Aber da müssen wir aufpassen, aus welcher Richtung wir die führen.
Ja. Du wirkst auf mich sehr klar, also vielleicht falsch ausgedrückt, du wirkst auf mich sehr klar mit deiner Meinung, wo es zum Thema Unternehmensnachfolge, wo Stellhebel sind, wo es angepackt werden müsste, wenn du da mit Kollegen drüber sprichst, Bundestag, beim Abendessen, je nachdem, wie reagieren die drauf? Ist das mehr so ein Schulterzucken und sagen, ja okay, wissen wir, du hast vorhin von der Welle ja gesprochen, euch ist bewusst, ja, dass die Welle auf uns zukommt, du hast gerade vom größten Arbeitgeber gesprochen, wie ist das?
Nein, also ganz im Gegenteil, also jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt per se über das Thema Nachfolge, aber ganz generell um die Situation des Mittelstandes, da machen wir uns sehr viele Sorgen. Also jetzt nehmen wir mal als kleines Beispiel, ich bin Gesundheits, also als kleines Beispiel, das bitte streichen, sondern nehmen wir mal, ich bin im Gesundheitsausschuss, das Beispiel Apotheken, die sind wirklich für die Versorgung im ländlichen Raum essentiell. Die haben im Moment Druck durch Versandapotheken, große Versandapotheken aus dem Ausland. Und denen geht's einfach schlicht nicht gut. Wir haben ein großes Apothekensterben und das ist auch Mittelstand. Das ist regionale Versorgung mit Medikamenten. Insofern extrem wichtig. Wir haben auch bei, letztlich bei Arztpraxen, jetzt mal beim Thema Gesundheitsräumen, auch das Thema, dass wir hier bei Hausärzten wollen bis 2030 war es, jeder vierte in Altersteilzeit oder sogar in den Ruhestand gehen. Auch da ist jetzt kein klassisches Mittelstandsnachfolgethema, aber auch da werden wir Kassensitze haben, Hausarztsitze, Praxen haben, die auf einmal leer stehen. Ja. Und da ist es eben ganz wichtig, allein jetzt hier mal als Beispiel für die Gesundheitsversorgung vor Ort. Aber dasselbe Thema haben wir natürlich mit Arbeitsplätzen. Wir erleben leider, dass viele gerade Industriefirmen durch die Bürokratie, durch die Energiekosten, durch die Konkurrenz aus dem Ausland nicht mehr bestehen und Arbeitsplätze verlagern oder eben in Deutschland zumindest, ja, also dass hier Arbeitsplätze gestrichen werden in Deutschland. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, dem wir uns in der Union auch annehmen. Jetzt haben wir natürlich im Koalitionsvertrag da einiges getan. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ganz klar ist, gerade vieles davon muss beim Mittelstand auch greifen. Denn der, nehmen wir mal jetzt Autozulieferer deutschlandweit, die leiden gerade am meisten, die mittelständischen Betriebe, die Autozulieferer darstellen, weil es den Großen da schon schlecht geht. Wie sagt man, wenn VW hustet, dann ist Deutschland schon längst krank. Und das, also der Mittelstand schon längst krank. Und das sind natürlich so die Dinge, die uns da, also sozusagen noch den Schritt vorher, bei dem wir sagen, wir müssen auch dafür gucken, dass es noch Nachfolgemöglichkeiten überhaupt gibt und dass die Firmen es auch gut durch diese Wirtschaftskrise, die wir gerade haben, schaffen.
Ja. Du hast jetzt gerade den Koalitionsvertrag angesprochen, dass ihr da auch schon viel gemacht habt. Was wäre das denn jetzt? Mal ein kurzer Ausblick.
Also jetzt für den Mittelstand, wir haben die Sonderabschreibungen, die sind natürlich grundsätzlich gut, weil sie direkt in Investitionen auch gehen würden. Problem ist aber, um die nutzen zu können, muss ich natürlich auch Gewinne haben als Unternehmen. Also sonst bringt mir die Sonderabschreibung nichts. Das heißt also, das ist leider nicht für jedes Unternehmen ist das gut. Jetzt arbeiten wir daran, dass wir auch die Energiepreise für die verarbeitende Industrie gut halten können. Und jetzt mein zweiter Ausschuss, Digitales und Staatsmodernisierung. Da sind wir stark dabei, eben die Bürokratie abzubauen. Ein Beispiel, wir haben heutzutage in Deutschland 6.000 Wege, wie man ein Unternehmen gründen kann. Das wollen wir zeitnah, klar, zeitnah ist jetzt hier keine, geht es jetzt nicht um Stunden, sagen wir mal so, aber das wollen wir soweit abändern, dass es da eben einen zentralen Weg gibt, wie man ein Unternehmen in Deutschland gründen kann. Und das sind, allein schon das sind eben Hürden, die wir da haben. Wir hatten zum Beispiel auch im Wahlprogramm, die Idee finde ich bis heute sehr gut, eine Art, ich sag mal, bürokratiefreier Raum für Startups, für junge Unternehmen, für kleine Unternehmen, die dann erstmal sich entfalten können, bevor sozusagen dann der Bürokratie, ja, Schlag Dschungel. Dann droht, Dschungel dann droht, ja. Und das sind so alles so Themen und Projekte, wo ich sage, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, wo drückt da der Schuh, weil tatsächlich da oft in Berlin, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis aus Berlin, gar nicht unbedingt immer die konkreten Beispiele vor Ort bekannt sind, wo da der Schuh drückt. Also jetzt nehmen wir wieder das Beispiel Landwirtschaft, die müssen oft ein und dieselbe Information in etliche und Dutzende verschiedene Anträge eintragen, seien es Förderanträge, seien es dann irgendwelche Berichterstattungspflichten etc. Und das muss sich natürlich ändern. Da haben wir auch zum Beispiel aus dem Digitalausschuss mit dem Notstaatsvertrag etwas geschaffen, wo wir sagen, da sollen Bürger demnächst nur noch einmal Informationen angeben und danach hat der Staat als, ich sag mal, Gesamtkonstrukt die und kann die dann auch sozusagen untereinander nutzen. Heutzutage ist das so, dass der Staat sagt, eine Behörde sagt, Daten, die eine andere Behörde hat, die darf ich ja gar nicht nutzen, weil die wurden ja zu einem anderen Zweck erhoben. Also meine Nutzung ist da nicht mit eingeschlossen. Also geht das nicht, muss derjenige mir die nochmal neu geben. Und das sind so kleine, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, denn wirklich, das ist natürlich ein Riesenprozess. Aber das müssen wir angehen, um auch Unternehmen Luft zum Atmen zu geben beim Thema Bürokratie und sozusagen auch da insgesamt wieder Luft zum Atmen zu haben.
Absolut. Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Du sitzt ja jetzt nicht nur hier in deiner Rolle als Bundestagsabgeordneter, sondern auch als Mensch. Und wenn wir jetzt mal die politischen Sphären verlassen, erkennst du irgendwo noch andere Potenziale, also kleine Maßnahmen mit großer Wirkung?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt beim Thema Digitales haben wir einiges in der Pipeline, sagen wir es mal so. Da ist die EU, die iWallet. Das klingt erstmal unspektakulär, aber ich glaube, das kann eine Riesenwirkung entfalten, weil wir dort, also ein sozusagen digitaler Personalausweis, digitaler Führerschein, das kann alles dort hinein, da könnten Zeugnisse hinein. Also da gibt es ganz viele Use Cases, die dort gehen. Und mit dieser EU-DI-Wallet kann ich mich dann online ausweisen. Also ich brauche nicht mehr meinen Login mit Facebook, wo ich irgendeinen US-Anbieter benutze, sondern ich kann meine Altersverifikation zum Beispiel da machen. Ich kann mich beim Amt ausweisen und verschiedene Dinge sind dann dort hinterlegt. Und ich hoffe auch, dass das dann natürlich auch in die Wirtschaft, in die Unternehmer, in die Gründungen auch hineinträgt, dass man dieses Konzept dort macht. Wir haben natürlich andere Dinge, die E-Akte, die in der Justiz dann jetzt kommt. Also da gibt es viele Dinge, gerade beim Thema Digitales, die wir da auf den Weg bringen. Allerdings fairerweise natürlich auch auf der anderen Seite große Baustellen beim Thema digitale Souveränität. Wir sind natürlich immer noch von US-Anbietern abhängig und da schließt sich dann auch leider wieder der Kreis zum Mittelstand, die dann nämlich auch logischerweise keine eigenen Lösungen bauen können. Die können nicht alle ihre eigene Cloud aufsetzen und dergleichen, sondern dann auch auf US-Anbieter in der Regel zurückgreifen. Auch so Themen, die man angehen muss. Aber jetzt
schweifen wir ein bisschen. Nee, aber ist ja, ich finde es ein wichtiger Punkt und gerade das Thema Digitalisierung voranzutreiben, / Bürokratie abzubauen an der Stelle. Wir waren letztens auf einem Mittelstandskongress, echt sehr gelungen, mit über, ich glaube, 200 Mittelständlern. Jetzt bist du kein Fördermittelexperte davon abgesehen, aber da war viel natürlich auch der O-Ton, wenn wir irgendwas jetzt nochmal subventioniert bekommen wollen oder Förderanträge stellen wollen. Ich habe das nämlich noch im Ohr. Da brauchen wir fast eine Person, die das macht. Manchmal ist es dann auch nur für größere Unternehmen, gerade die kleinen Unternehmen, die fallen hinten runter. Siehst du das genauso?
Absolut. Also ich meine, das ist nicht immer ganz so einfach, wie ich es jetzt sagen werde, aber lieber hätte ich keine Förderprogramme und dafür hätten die Unternehmen mehr Luft zum Atmen oder würden per se weniger, in Anführungszeichen, Steuern zahlen und könnten das Geld selber im Betrieb halten und damit Investitionen machen. Ja. Hilft jetzt aber zum Beispiel kein Startup. Also so ganz so einfach ist es nicht. Ja. Aber ja, im Zweifel habe ich lieber reduziertere Förderprogramme und den Unternehmen, die wissen schon selber, was sie mit ihrem Geld anfangen können, als umgekehrt. Aber ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also Subventionen, Fördermittel. Wir reden ja jetzt gerade bei Grünen Stahl auch wieder über Subventionen und Fördermittel. Ich halte das nicht für richtig. Man muss natürlich schauen, wenn China so stark subventioniert, dass wir dort nicht mithalten können, dann ist das ein Thema. Wenn wir aber merken, dass wir vielleicht sogar ganze Industrien haben, die wir nicht mithalten können, nur durch Subventionen letztlich noch existieren, dann muss man sich wirklich überlegen, ist das noch der Sinn der Sache? Und kann man auch zum Schluss kommen, ja, ist es auf jeden Fall. Aber lieber habe ich natürlich eine Industrie, die auf eigenen Füßen stehen kann und nicht auf Fördermittel und Subventionen angewiesen sein muss. Also da, Fördermittel, Subventionen sollten idealerweise nur dort zum Tragen kommen, wo wir wirklich neue Ideen haben, wo wir zum Beispiel Themen, nehmen wir jetzt mal KI als Beispiel haben, wo Banken vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, wie man das machen kann, wo man dann hier über Subventionen und Förderung auch mal schauen kann, wie man, dass man sich mal ausprobiert und auch da neue Wege findet, wo eine Bank sagen müsste, das kann ich jetzt nicht finanzieren, das ist eben zu risikobehaftet. Da finde ich, ergibt das viel Sinn, gerade für Startups. Ansonsten würde ich, wie gesagt, einem Unternehmen, gerade Mittelständler, immer lieber mehr Geld lassen, der weiß schon selber, wie er am besten das Geld investieren kann.
Ja. In dem Zusammenhang wäre sehr spannend, was sicherlich auch einige Hörer interessieren würde, wenn du jetzt nochmal Anfang 30 wärst, wärst du eher Team Gründen oder Team Übernahme?
Oh ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich war ja immer an der Uni 10 Jahre lang. Das ist, ja, sagen wir mal, das ist öffentlicher Dienst plus, wie soll man das beschreiben? Man ist natürlich irgendwie im Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst. Aber also als Wissenschaftler macht man ja seine eigenen Projekte, seine eigenen Forschungspapiere. Also man ist da schon so ein gewisser, selbstständig ist natürlich irgendwie das falsche Wort, aber man kümmert sich, man hat da schon so seine Freiheit, kümmert sich um seine eigenen Projekte etc. Und dann haben wir ja an der Uni auch eine Ausgründung damals gemacht. Ich bin dann aber ja zwischendurch zur Commerzbank abgesprungen und das war schon super spannend. Also allein diesen Spirit mitzunehmen, auch wenn das alles noch irgendwo so im Rahmen der Universität, also insofern immer noch irgendwie so im öffentlichen Raum, also im Angestelltenraum dann war, war das natürlich schon eine coole Atmosphäre, da zu gründen. Gerade wenn es, da ging es um eine App, die die Altersvorsorge anschaulich machen sollte, um es mal kurz zu nennen. Und die Kollegen arbeiten auch weiter daran mit tollem Erfolg. Und das war schon wirklich eine spannende Zeit und einfach auch cool, sich da mit eigenen Ideen einbringen zu können. Insofern Teamgründung auf jeden Fall.
Ehrlich. Würdest du denn, also beziehungsweise wenn du Team gründen bist, was würdest du denn jetzt einem jungen Nachfolger sagen, beziehungsweise nicht Nachfolger, einen jungen Menschen, der wirklich sagen würde, okay, ich stehe genau vor dieser Entscheidung. Du hast es ja gerade sehr gut erklärt, warum du es so machen würdest. Und jetzt hast du natürlich auch den Blick in deine Region. Du sprichst ja auch mit vielen Unternehmer, Unternehmerinnen ja auch. Du merkst ja auch, dass hochprofitable Geschäftsmodelle einfach da auch sind. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Es gibt sehr viele Geschäftsmodelle, die einfach hier und da eine Modernisierung brauchen, definitiv, aber noch sehr profitabel sind. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, beziehungsweise welchen Tipp würdest du denen geben?
Ja, muss ich nochmal ergänzen. Also Gründen wäre für mich sozusagen die 1-Plus-Lösung und ein idealerweise bestehendes Unternehmen, das vielleicht auch ein gutes Geschäftsmodell hat, das gut läuft, wo tolle Kollegen schon eingespielt sind, wäre so die 1, die sehr gute Lösung. Also beides ist super spannend und gerade wenn man sogar ein laufendes Unternehmen hat, was vielleicht auch ein stabiles Geschäftsmodell hat, in der Region verankert ist, das dann weiterzuführen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann die eigenen Impulse dazu setzen, das ist natürlich, kann genauso spannend sein. Insofern würde ich da, wenn die Möglichkeit besteht, ein bestehendes Unternehmen mit einem tollen Kollegenstamm, das man vielleicht schon selber reingeguckt hat, weil wäre der eigene Vater, das könnte man selber dort eigentlich auch schon mit aufgewachsen sein. Natürlich würde man versuchen, das zu übernehmen und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann eben da auch der Innovation reinzugeben, ganz klar. Das würde ich auch immer den Leuten sagen, probiert euch aus, macht das. Denn vielleicht zu anderen würde ich auch immer sagen, auch wenn man vielleicht da mal scheitert mit der einen oder anderen Idee, dann aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Also ich bin auch stolz auf die Unternehmer, die es versuchen und es vielleicht auch mal nicht klappt. Das gehört dazu. Ich glaube, alle Steve Jobs der Welt, bei ihm weiß ich es tatsächlich nicht genau, aber fast alle sind auch mal gescheitert mit dem einen oder anderen Projekt, dem einen oder anderen Produkt und das gehört irgendwo dazu. Zu glauben, ich kann nur den sicheren Weg gehen, passt nicht. Insofern immer die dringende Empfehlung, versucht's und zu sagen, meinen Respekt habt ihr und das ist auch für mich eine Aufgabe in Berlin, auch da immer wieder zu stressen. Wenn jemand den Wagemut da auf sich nimmt, sowas zu machen, egal ob gründen oder ein Geschäftsmodell zu übernehmen, und das ist wirklich aller Ehren wert. Das ist, also man schläft nachts nicht, wenn es dem Betrieb nicht gut geht, man hat da die Verantwortung. Und auch wenn das mal nicht funktioniert, wenn da mal ein Projekt nicht funktioniert, dann ist das dann ist das aller Ehren wert und verdient unsere Hochachtung. Unternehmer sind die, die das Land hier voranbringen und auch in so weit gebracht haben, wo wir sind.
Aber bleiben wir vielleicht mal ganz kurz da auch. Übrigens spannend zu dem Thema. Wir haben letztes Mal eine Professorin hören dürfen aus Berlin, die bei sich an der Uni immer auch Statistiken erhebt mit Entrepreneurship, Studenten etc. Und die hat gesagt, bei vielen kommt eigentlich heraus, die wollen gar nicht gründen in dem Sinne, sondern die wollen etwas übernehmen, ein geschriebenes Geschäftsmodell, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wo es schon eingespielte Mitarbeiter gibt, einen Kundenstand gibt, vielleicht auch schon sogar eine Marke da ist. Wir würden ganz gerne einfach nur eine neue Homepage darüber stülpen und alles ein bisschen zu digitalisieren und go for it. Also das fand ich immer ganz spannend, was sie da in der Statistik erhoben hat. Du hast gerade aber schon wieder von der Politik gesprochen, dafür sind wir auch da. Nochmal einen kleinen Blick nach Berlin vielleicht. Wenn du jetzt der Politik ein Thema, eine Nachricht, eine Botschaft senden könntest, warum das Thema jetzt auf dem Tisch sollte, was wäre deine Botschaft?
Ja, also wie gesagt, das Thema gehört auf den Tisch und es ist auch ganz wichtig, dass wir, also wie gesagt, noch vor dem Thema Nachfolge, wir müssen unseren Mittelstand in die Lage versetzen, hier durch diese Rezession, die wir da gerade auch haben, vielleicht hoffentlich kurbelt sich das Wachstum ja bald mal wieder an, da erfolgreich durchzubekommen. Ja. Unternehmen sterben, Arbeitsplätze werden abgebaut, das muss enden. Wir müssen da wieder in einen anderen Modus kommen, auch in eine, ich sag mal, auch in ein optimistischeres Bild. Also es gibt ja ganz allgemein so viele Umfragen, die gerade zeigen, früher war alles besser und so weiter. Und da müssen wir wieder nach vorne gucken, optimistisch gucken. Und ich glaube, dann freuen sich auch die Leute wieder mehr, auch beim Thema Nachfolge darüber nachzudenken, wohin kann ich mit so einem Betrieb auch in der Zukunft gehen. Also wir sind im Moment wirklich in einer, nicht nur Rezession, sondern auch Depression, ist mein Eindruck. Und wir müssen da gucken, dass wir rauskommen. Also das sehe ich als meine Aufgabe in Berlin, da wirklich die Weichen zu stellen, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass wir auch wieder eine gute Stimmung erzeugen können, dass wir hier wieder mit Wirtschaftswachstumszahlen, mit Erfolgsmeldungen kommen. Die kommen auch an vielen Stellen. Also gerade jetzt beim Thema Digitales haben wir viele Investitionen jetzt von US-Konzernen zugegeben, aber wir haben Investitionen in Rechenzentren zum Beispiel. Wir haben auch ganz viele Gründungen. Wir haben übrigens gerade beim Thema Innovation sehr viele tolle KI-Anwender, die es aber leider nicht so richtig schaffen, ihre Unternehmen hier in Deutschland auch zu gründen und dann hoch zu skalieren. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber da müssen wir hin, wieder in diese Stimmung reinzukommen, was zu schaffen, was aufbauen zu wollen. Ich vergleiche es mal irgendwie mit einer Fußball-WM. Wir haben alle schon erlebt, wie toll die Stimmung sein kann, hier in Deutschland im eigenen Land eine WM zu haben. Und leider in den letzten Jahren haben wir auch hier gemerkt, wie, ja, sagen wir mal, vielleicht nicht, wenn die Stimmung nicht ganz so toll war wie damals bei der Heim-WM. Aber da müssen wir wieder hin. Und ich glaube, da ist allen dann geholfen. Und dann kommen wir auch wieder in, ich sag mal, Fahrwasser, wo sich Leute auch wieder freuen, ein Unternehmen übernehmen zu können.
Genau. Ich glaube, das ist ja auch, also deswegen sind wir ja auch die Freunde davon, halt miteinander auch zu sprechen. Das Ganze hat ja für uns einen volkswirtschaftlichen Kontext, also einen Zusammenhang. Jetzt, du hast gerade VW angesprochen, ja, da werden Jobs gekündigt. Okay, das ist jetzt kein direkter Mittelständler, aber was heißt das denn dann auch für Regionen?
Genau.
Es wird jetzt mal ganz salopp gesagt, es wird weniger Essen gegangen. Natürlich, auf einmal ist der Restaurantbetrieb der kleine Mittelständler betroffen. Es wird nicht mehr so viel Geld ausgegeben für Wohnungsbau.
Absolut.
Der Baumarkt um die Ecke geht nieder und so weiter. Also dieser volkswirtschaftliche Zusammenhang, der ist schon echt wichtig, wo durchaus die Politik natürlich
absolut auch Mittelständler, also es ist ja nicht nur VW, die irgendwie sozusagen Fußballmannschaften sponsern, das macht natürlich auch regional der Malermeister, der eben auch den Fußballverein die Trikots sponsert. Also das sind ganz viele Dinge, die da dranhängen, wie du schon sagst, und insofern ist der Mittelstand da einfach sehr wichtig.
Ja, danke für die Antwort. Und jetzt zur letzten Frage, woran würdest du ganz gerne, wir machen mal so einen kleinen Forecast, 10 Jahre später, wir haben dann, was haben wir dann, 2035, zurückblicken, was du in den letzten 10 Jahren politisch mitgestalten durftest.
Ja, also ich wünsche mir, dass wir in 10 Jahren, ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten formuliert, ein bisschen wirtschaftlicher denken. Also das heißt zum einen individuell Finanzbildung, dass wir uns auch wieder mehr selber zutrauen, dass wir vielleicht auch zu einer, ich sag mal, ein bisschen kapitalmarktorientierteren Gesellschaft werden. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt nur noch irgendwie unsere Rente über Aktien machen und dergleichen, aber dass wir da alle nochmal ein bisschen wirtschaftlicheres Verständnis haben. Da habe ich oft das Gefühl, da mangelt es so ein bisschen dran, da gibt es so gewisses Unbehagen, wenn man an Aktien, an Kapitalmärkte denkt, aber die sind am Ende so wichtig, um Unternehmen auch Geld zu geben und auch zu verstehen, wie funktioniert das System Wirtschaft überhaupt. Und das würde auch wieder helfen, für mehr Verständnis zu sorgen, sei es der Unternehmer, der eben da die unternehmerische Verantwortung trägt, den auch mal einzuschätzen und zu verstehen und nicht nur immer darüber zu reden, wie viel verdient denn der jetzt eigentlich und warum verdient er so viel mehr als der Arbeiter in der Firma. Ich erlebe Unternehmer als Menschen, die ihre Mitarbeiter sehr gut bezahlen wollen und auch vieles für ihr Unternehmen und für ihre Mitarbeiter tun. Umgekehrt erlebe ich viele Mitarbeiter, die das auch verstehen, gerade in kleineren Betrieben im Mittelstand, die auch wirklich dankbar sind über ihren Chef, der das macht, über die ganze Familie oft, die dann auch irgendwie eine tolle Weihnachtsfeier macht und so weiter und so fort. Also wo wirklich der familiäre Zusammenhalt da ist. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da alle ein Verständnis entwickeln und dafür so ein bisschen mehr, wie soll man das sagen, wirtschaftlicheres Denken auch entwickeln in den nächsten Jahren. Durch Finanzbildung, durch vielleicht auch in ein bisschen kapitalmarktbasierteres Denken, wirtschaftlicheres Denken. Ja.
Und ich glaube, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, parteienübergreifend, wir brauchen nun mal eine Veränderung.
Ja, also ganz, ganz klar. Also du hast vorhin das Thema Rente angesprochen, da wird das auch wieder sehr deutlich, dieser Graben, der da fällt. Ich sag mal, die einen, die sagen, ja, wir haben die gesetzliche Rente, das ist das, was sozusagen ganz oben steht und sozusagen alles andere ist Nebensache und ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber ich sehe das anders. Also wir sehen ja seit Jahren, dass die Kapitalmärkte jetzt zum Beispiel steigen und wir sehen auch seit Jahren, dass deutsche Unternehmen nicht so gut, wenn man jetzt nur auf den Aktienkurs guckt, performen wie andere Unternehmen im Ausland, einfach weil diese Kapitalmarktkultur auch gar nicht so da ist, weil eben der Mittelstand hier meistens noch anders organisiert ist, nicht wie in den USA, wo viele auch mittelgroße Unternehmen einfach an den Börsen schon sind, was wiederum ja auch Zusammenhang stärkt. Wenn ich jetzt wüsste, ich kann hier hat eine Auswahl aus 10 Wetterauer Betrieben, in die ich in Aktien investieren könnte, wäre es ja toll, aber das ist in Deutschland eben nicht so, weil dann man auch nochmal einen anderen Bezug zu den lokalen Firmen auch bekommt. Also da hoffe ich mir doch einen gewissen Spiritwechsel und das könnte jetzt auch übrigens durch die Frühstartrente dann auch ein bisschen einkehren. Da werden wir auch solche ersten, für junge Leute erste Aktienmarkterfahrung auch generieren und ich glaube, das kann am Ende auch vieles auslösen, auch ein Umdenken beim Thema, wie finanziert sich vielleicht auch der Mittelstand, wie finanzieren wir unsere Wirtschaft insgesamt in Deutschland und da hoffe ich mir ein bisschen Spirit auf die nächsten Jahre. Dafür würde ich gerne meinen Teil beitragen, dass wir da in 10 Jahren anders und besser miteinander auch dann denken, ja.
Dann sehen wir uns vielleicht schon in 10 Jahren wieder.
Ja, wir können uns auch sicherlich nochmal früher wiedersehen, ja.
Sehr schön. Thomas, ich danke dir für deine Zeit, kurzen Einblick, wie du einfach auch auf die Nachfolge guckst. Andi, ich danke dir, dass du mit dabei warst, dass du deine Fragen auch angebracht hast und
auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank, Thomas. Und im gemeinsamen Sinne wünsche ich dir viel, viel Erfolg in den nächsten Jahren, vor allem beim politischen, nicht nur verwalten, sondern gestalten.
Vielen lieben Dank. Das nehme ich gerne so mit nach Berlin. Danke euch.
Ja. Und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.